Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Mit diesem Wochenspruch aus Johannes 12 begrüße ich Sie und euch alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst am Sonntag Letare. Letare aus dem Lateinischen übersetzt heißt, freut euch. Etwas merkwürdig, vielleicht so mitten in der Passionszeit. Aber es ist der Sonntag, der ein bisschen das Osterfest vorweg in diese Zeit nehmen will. Die eigentliche Farbe ist auch nicht lila, sondern rosa, eine Mischung aus lila, was für die Passion und das Leiden steht, und weiß, was für Ostern und die Freude und die Auferstehung steht. Passend dazu die Blumen draußen, die schon in voller Blüte stehen. Wir danken Silvia Ahn für das Orgelspiel und Claudia Opladen für den Kirch- und Lektorendienst, Winfried Heileck, der wieder sich um die Technik kümmert. Und dann lässt Frau von Schmitterlö ausrichten, es wird ganz dringend ein Austräger gesucht oder eine Austrägerin für die Route Distel, Mohren, Ritterfalterweg, Karolinenstraße und am Weiher. Hört sich jetzt erstmal viel an, aber es sind relativ kurze Straßen und es ist überschaubar. Die Kollekte heute wird gesammelt für die Kirchenmusik und für die kirchenmusikalische Aus- und Weiterbildung auf Landeskirchenebene. Und dann möchten wir noch ganz herzlich einladen, neben dem Kindergottesdienst, der gleich stattfindet, auch noch zum Kirchencafé, das im Anschluss stattfindet, zur Mittwochsandacht am Mittwoch um 19 Uhr wieder mit Sascha Albrecht und am nächsten Sonntag ein besonderes Ereignis. Wir werden während und nach dem Gottesdienst aufgenommen als Pilgerstätte auf dem Pilgerweg hier in Brandenburg. Man könnte theoretisch auch bis nach Santiago durchwandern, wer das mal ausprobieren möchte und die Zeit hat. Wir probieren es dann aber erstmal 10 Kilometer bis zur nächsten Pilgerstätte. Und wer Zeit und Lust hat, Wanderschuhe schon mal raussuchen und dann geht's los. Und jetzt singen wir erstmal das erste gemeinsame Lied, die 452, Erweckt mich alle Morgen.
Thank you. Wir feiern die beiden Gottesdienste im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und die Erde gemacht hat.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Amen. Dann bitte ich jetzt die Kinder nach vorne, dann bekommt ihr noch euer Licht mit. Man unter der Nummer 734 im Gesangbuch. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zeberort. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn.
Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott.
Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen.
Deine Seele,
wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da.
Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln.
Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen.
Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen die Arme.
Herr Gott Zeberort, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs.
Gott, unser Schild, schau doch, sieh doch an, das Abend des Seins gesalten.
Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend.
Ich will dir die Tür hüten in meines Gottes Hause, reich wohnen in der Gottlosen.
Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild, der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen.
Herr Zeberort, hol den Menschen, der sich auf dich verlässt.
Der Winter ist nun endgültig vorüber, die Sonne scheint, Frühlingsregen drängt den Boden. Das Leben erwacht, zwitschernd und krabbelnd, wieder aus dem Winterschlaf. Schneeglöckchen, Winterlinge und Krokusse verwandeln graue Erde in bunte Teppiche. Die Bäume und Büsche bekommen die ersten grünen Blätter und zarten Blüten. Die Vögel zwitschern wieder ihre fröhlichen Lieder und bauen Nester für ihre Jungen. Trotzdem gibt es immer wieder etwas, das unsere Seele beunruhigt und das Herz schwer macht. Öffne unsere Ohren und Herzen,
dass wir Trost finden in deinem Wort.
Wir hören aus dem Alten Testament vom Propheten Jesaja die Epistel. So spricht der Herr: Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zu Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Das Evangelium und gleichzeitig der Predigtext von heute steht im Lukas 22, 54 bis 62. Sie ergriffen Jesus und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohepriesters. Petrus aber folgte von ferne. Da zündeten sie ein Feuer an mitten im Hof und setzten sich zusammen. Und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd im Licht sitzen und sah ihn genau an und sprach: Dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach: Frau, ich kenne ihn nicht. Und nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer an und sprach: Du bist auch einer von denen. Petrus aber sprach: Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte ein anderer und sprach: Wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist auch aus Galiläa. Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort und wie er zu ihm gesagt hatte: Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Und wir antworten mit unserem Glaubenbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
In Dahlem zu Gast, genauer gesagt im Martin-Niemöller-Haus. Das nicht ohne Grund, denn Martin Niemöller hatte gerade seinen 40. Todestag. Claudia Fröhlich, die neue Leiterin der Gedenkstätte, erzählte deshalb kurz aber bewegend aus Niemöllers Leben, vor allem von einem Besuch nach dem Krieg mit seiner Frau in Dachau, wo er selber im Konzentrationslager saß, zusammen mit Sachsenhausen 7 Jahre lang. Und seine Frau begann zu zittern, als sie auf einer Tafel las, dass an diesem Ort über 250.000 Menschen ums Leben gekommen waren. Er selber, obwohl selber Häftling, war bestürzt, hat sich gefragt, was er vielleicht noch vor Ort hätte tun können, ob es geholfen hätte, zu schreien, um zu protestieren. Er hat sich auch gefragt, was er die Jahre davor, 33 bis 36, gemacht hat, ob sein Einsatz nicht zu wenig bzw. zu spät kam. Er hat ja den Pfarrernotbund gegründet und noch einige andere Organisationen mehr, also war auch Mitglied der Bekennenden Kirche. Und danach wurde eine Kampagne vorgestellt, vielleicht kein Zufall, eine Kampagne der Landeskirche in Kooperation mit dem Diakonischen Werk auf Landesebene. Es gibt neue Plakate, das von Weihnachten hängt ja noch, du bist nicht allein. Und jetzt zum Wahljahr, gerade in Brandenburg mit Kommunal- und Europawahlen, mit Bürgermeisterwahlen, in denen wir ja noch mittendrin stecken, unter dem Thema Streit ohne Hass. Die Landeskirche will raus aus der Harmoniefalle, die ja auch bei der Forumstudie als Ergebnis stark kritisiert wurde, hin zu einer Öffnung zum Diskurs im öffentlichen Raum. Die Trägerfarbe ist lila, eine Farbe, die oft belächelt wird oder als unangenehm empfunden wird, weil sie doch sehr stark und präsent ist. Andererseits ein Symbol für Kirche und auch für die Diakonie ist und in den Köpfen auch verankert ist. Lila, das hatten wir eben schon, steht eigentlich für das Leiden. Sie erinnert daran, wo wir herkommen, wofür wir stehen. Und deswegen kam mir der Spruch in den Kopf, passend zu dieser Aktion, wir sollen Farbe bekennen und vielleicht auch Flagge zeigen. Diejenigen unter uns, die Karten spielen oder einem Sportverein angehören, die kennen das. Farbe bekennen, das heißt ein Stück weit Identität offenlegen. Und gerade auch beim Fußball kann das auch gravierende Folgen haben, wenn man zum Beispiel als Hertha-Fan mit seinen blau-weißen Farben mitten im Fanblock zum Beispiel von Bayern München landet. Abstreiten zu wollen, dass man dann ein Hertha-Fan ist, das wird dann schwer gelingen. Und dann gehört es viel Tapferkeit dazu, die Situation auszuhalten. In einer ähnlichen Lage befindet sich Petrus, als er dem verhafteten Jesus zum Hause des hohen Priesters folgt. Was hierbei auffällt, positiv ist natürlich, während alle anderen Jünger das Weite suchen, sich ihn selbst in Sicherheit bringen, folgt er Jesus. Wenn auch von Ferne mit Sicherheitsabstand. Aber immerhin, er folgt überhaupt. Was ihm vielleicht ein bisschen weitere Sicherheit vermittelt, ist das Gefühl, man kann ihm äußerlich nicht ansehen, dass er zu Jesus gehört. Er hat eben kein Fan-Trikot an. Petrus kann als ein Beispiel stehen für Christen, die es ernst meinen mit dem Glauben, aber auch immer wieder auf die Nase fallen im Leben und Schwäche zeigen. Eine Person, mit der man sich vielleicht auch identifizieren kann. Wir alle machen Fehler und schnell sagt dann die Umwelt, was? Du willst ein Christ sein, das haben wir uns aber anders vorgestellt. Oft leben wir nicht so, wie es unserem Glauben entspricht oder wie wir es gerne würden. Die Maßstäbe in Ehe, in Umgang mit unseren Kindern oder mit Klassenkameraden. Immer wieder kommen wir als Christen arrogant und besserwisserisch rüber, ohne es selber halten zu können. Ähnlich hat auch Petrus immer auf seine Mitjünger gewirkt. Er wusste eigentlich immer, was zu tun ist, ging dann mutig voran, ging dann aber auch zwei Schritte wieder zurück. Aber wir lernen an der Geschichte von Petrus, dass Jesus vergibt, dass die Liebe über allem steht und dass diese Liebe Menschen auch verändern kann. Und so sehen wir nicht nur das Versagen von Petrus, sondern auch, dass er trotz seiner Angst und trotz seiner Unsicherheit Jesus überhaupt folgte. Manchmal fühlen wir uns auch so, als ob wir Jesus folgen, aber von ferne. Aber er traut sich trotz des Abstands mit einer gewissen Zeitverzögerung hinein in die Höhle des Löwen, im Innenhof des Hauses des Hohen Priesters, wo Jesus verhört wird. Dort zünden sie ein Feuer mitten im Hof an und setzen sich zusammen. Und Petrus fasst den Mut, sich mitten unter sie zu setzen. Gerade weil er davon ausging, dass man ihn nicht erkennen würde. Ein fremder Mensch aus Galiläa mitten in der großen, fernen Stadt Jerusalem. Und dann sieht ihn dann doch eine Magd, eine Mitarbeiterin des Hohen Priesters im Licht sitzen und sieht ihn genau an und erkennt ihn wieder. Dieser war mit ihm, sagt sie. Und Petrus schafft es nicht selber zu bekennen, dass er zu Jesus gehört. Die Frau tut es für ihn. Dieser war mit ihm. In Matthäus 32 oder 10,32 heißt es genauer: Wer nun mich bekennt von den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer aber mich verleugnet vor den Menschen, den will auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Eine krasse Verschärfung. Bei Lukas reicht es, dass die Frau für ihn bekennt und er selber erstmal nur schweigen kann. Was passiert nun, wenn wir es nicht selber schaffen, Flagge zu zeigen oder Farbe zu bekennen? Wir lesen, wie es in der Geschichte weitergeht. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr, also Jesus, wandte sich an Petrus und sagte, beziehungsweise sagte er erstmal gar nichts. Er guckte nur. Und dieser Blick, das war das, was Petrus am meisten erschütterte. Es war nicht der vorwurfsvolle oder fragende Blick, den Petrus erwartet hatte. Kein Spruch, der ihn hätte auffliegen lassen. Jesus hätte ja auch sagen können, na klar, Petrus, gehörst du zu mir, was soll das Ganze? Nein, er schaute ihn nur an mit Verständnis und mit Liebe. Er hatte es ja selber vorausgesagt. Jesus kannte Petrus und kannte seine Schwächen und hatte ihn trotzdem lieb, beziehungsweise mochte ihn sehr gerne. Simon Petrus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Es waren die Worte, die Jesus ihm gesagt hat, bevor sie in diese Lage geraten waren. Diese Worte kamen Petrus wieder hoch und er ging hinaus und weinte bitterlich. Petrus erkennt sein Versagen und er bekennt es, er bereut es vom tiefsten Herzen und doch kann er es gerade in diesem Moment nicht ändern. Das bitterliche Weinen, das war das Weinen der Reue. Und dann, nach der Auferstehung, was passiert dann? Jesus begegnet Petrus erneut und diesmal am See Genezareth. Und es ist kein Zufall, sondern eine Anspielung auf genau diese Situation, dass Jesus ihn noch einmal, dreimal selber fragt, ob er sich zu ihm bekenne und zu ihm stehe. Und diesmal im geschützten Raum, nur sie beiden alleine, kann Petrus es natürlich sagen. Aber Petrus ist, wir würden heute sagen, getriggert oder kriegt ein Flashback an die Situation beim Hohen Priester. Er erinnert sich daran, was beim dritten Mal damals passierte und er fängt wieder an, bitterlich zu weinen. Jesus geht darüber hinweg. Er hat nicht die Vergangenheit im Blick, sondern die Zukunft. Er hat für Petrus einen großen Auftrag. Petrus ist sein Mann, auf den er die Kirche bauen will. Gerade aufgrund seiner Schwäche, aufgrund dessen, dass er alles Menschliche selber verkörpert, miterlebt und vielleicht in der Hoffnung, dass er deswegen umso mehr Verständnis hat, auch für alle anderen. Er soll das Evangelium weitertragen, er soll Gemeinde bauen und Gemeinde leiten. Ähnlich ging es auch für Martin Niemöller weiter nach dem Krieg. Er war einer der ersten Deutschen, der auf oder mit einem sozusagen weißen Brief von General Clay in den Vereinigten Staaten als Gast gerne gesehen war. Er setzte sich ein für Völkerverständigung, Frieden und Abrüstung, dies zusammen mit Albert Schweitzer. Er baute die Kirche in Deutschland und Hessen-Nassau als Kirchenpräsident neu auf. Er schrieb das Stuttgarter Schuldbekenntnis mit und wurde Präsident des Ökumenischen Rates der Kirchen auf Weltebene. Und das, obwohl er von den Menschen ja das Gütesiegel bekommen hat, er hat eine weiße Weste, er braucht sich kein schlechtes Gewissen zu machen, und doch hatte er das schlechte Gewissen. Und gerade deswegen ist es für mich ein großartiger Mensch, so wie Petrus ein großartiger Mensch ist. Zu seinen Schwächen zu stehen, seine Fehler einzusehen, aber sich damit nicht zufrieden zu geben, sondern aus diesen Schwächen eine Stärke zu gewinnen, Konzepte für die Zukunft entwickeln, das ist eine großartige Sache. Aber auch, dass Jesus uns so plastisch vergibt und uns immer wieder motiviert zu bereuen, ja, sonst könnte nichts Neues entstehen aus unseren Fehlern und Irrtümern, aber sie zu nutzen als Chance für die Zukunft. Farbe bekennen, Flagge zeigen, das kann uns vielleicht auch gelingen, unter anderem mit den Plakaten. Es gibt nicht nur dieses Streit ohne Hass, es gibt eine Vielzahl von Plakaten, wo man sich die Motive aussuchen kann. Wichtig ist, dass wir überhaupt zeigen, dass wir da sind, dass wir zum Diskurs bereitstehen, dass wir mit den Menschen diskutieren wollen, dass wir zeigen, dass wir an Kirche und an der Gesellschaft mitarbeiten wollen. Dass wir auch die im Blick haben, mit denen es uns vielleicht schwerfällt, zu diskutieren, weil sie ganz andere Ansichten haben. Aber auch denen zu zeigen, die unsere Nächsten sind, dass wir an ihrer Seite stehen. Menschen, egal welchen Geschlechtes, Hautfarbe, sexuelle Orientierung oder Behinderung. Dann fällt es uns vielleicht nicht mehr so leicht wie Petrus, sich einfach unter die Menschen zu setzen und zu hoffen, dass wir nicht erkannt werden. Wir sind dann sichtbar. Aber vielleicht ist das auch eine große Chance. Ich denke, es war einer der großen Fehler der Kirche der letzten 20, 30 Jahre, dass sie gerade so unsichtbar war. Ich erinnere mich an meine Jugendzeit, als eigentlich immer Pressemitteilungen kamen, was die Kirche zu einzelnen Themen denkt. Und das war lange, lange Zeit nicht so. Jetzt wieder gerade aktuell aufgrund der Forumstudie und die Deutsche Bischofskonferenz hat sich ja großartig mit einem Statement geäußert. Vielleicht ist das eine Chance, wieder in das mediale Zeitalter zurückzukehren und sich zu äußern und Stellung zu beziehen. Und dann kommen wir vielleicht auch irgendwie an den Punkt, an dem Dietrich Bonhoeffer, ein Mitstreiter Martin Niemöllers, also die beiden kannten sich gut, man kann nicht sagen, wer von wem Mitstreiter waren, sie waren sicher relativ ähnlich mit dem, was sie wollten, in seinem Glaubensbekenntnis geschrieben hat, wo er diesen Punkt von Petrus ganz klar auffasst und sagt, ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind, sondern dass Gott auch aus Bösen Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er uns und dafür braucht er unsere Schwächen und Fehler. Aber ansonsten wären wir schon überirdische kleine Engel und keine Menschen auf dieser Welt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen. Gott, du unsere Freude, gestorben wie ein Korn in der Erde und verwandelt zu Frucht und Kraft. Wir strecken uns aus nach dir als Gott, Lebensmittel und Grund unseres Daseins. In dir leben wir und sind wir im Leben, im Sterben und in der Ewigkeit. Wir bitten dich für alle Menschen, die in diesen Tagen vor Angst, Trauer und Hoffnungslosigkeit erfüllt sind. Lege deinen Mantel der Geborgenheit um sie und wärme sie. Sei ihnen nah und wecke Zuversicht und Freude. Schenke uns allen ein weites und ruhiges Herz. Wecke in uns die Freude, deine Liebe in die Welt zu tragen, den Mut, Flagge zu zeigen und Farbe zu bekennen, damit wir und deine Wege sichtbar werden. Sende uns, den Menschen nahe zu sein und Hoffnung zu wecken. So beten wir gemeinsam, wie unser Herr Jesus Christus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bewahrt bleibet und wächst im Glauben.